Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Fellner Live auf OE24 TV. Mein Name ist Fina Wieland und ich habe hier meine Studiogäste. Auf der einen Seite Richard Schmitz.
Und danke für die Einladung.
Hans Arsenovic.
Hallo.
Ja, wir haben auch einige Themen heute vorbereitet, über die wir natürlich heute heiß diskutieren werden. Ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt einmal mit dem Familiennachzug an. Was steckt denn da wirklich dahinter? Wer möchte von euch anfangen?
Naja, gerne, danke vielmals. Ja? Also ich muss da gleich einmal vorweg sagen, eine Riesenverarsche okay. der österreichischen Bevölkerung. Das geht natürlich alles nicht so, wie man sich das jetzt hier so vorstellt oder wie man es zumindest kommuniziert, weil ich nehme an, dass der Herr Stocker und auch der Innenminister sehr wohl wissen, was da für Problematik dahinter steckt. Sonst hätten es ja schon andere Minister auch vor ihm gemacht, vor dem Herrn Kahner. Also so einfach geht das alles nicht. Und es war eine Offenbarung eigentlich, wie er vor kurzem in einem TV-Interview gesagt hat, naja, ich muss ja erst das Gesetz dazu machen, bevor ich es jetzt durchsetze. Und wir haben ja gelernt, als typische Österreicher wissen wir, was für Aufregung war. Mhm. Als Herbert Kickl einmal gesagt hat, naja, da muss es ein Gesetz dazu geben zu seinem politischen Willen. Und da war wochenlang dann der Aufschrei.
Das geht ja gar nicht.
Ja, das geht ja gar nicht. Das ist unmöglich, dass ein Politiker etwas vorgibt und dann wird das Gesetz dazu gemacht. Jetzt ist die ÖVP in der Regierung, jetzt geht das sehr wohl. Also wir haben einen politischen Willen. Mhm. Und dazu wird, so wie es der Herr Kahner gesagt hat, machen seine Legisten jetzt ein Gesetz dazu. Also das schaue ich mir mal.
Ein Gesetzesentwurf.
Ein Gesetzesentwurf.
Ja, so schnell geht es dann auch wieder.
Der muss dann vor dem Europäischen Gerichtshof dann auch halten. Klammer auf, wird er nicht, Klammer zu. Und wir haben eigentlich nur heiße Luft produziert von dieser Regierung und schön abgelenkt davon, dass eigentlich nichts passiert. Weil in der Zwischenzeit hätten wir eigentlich schon seit 8. Dezember 112.000 syrische Migranten, die bei uns leben, wieder heimschicken können nach Syrien. Der Asylgrund ist weggefallen. Wir wissen alle, Assad-Regime am 8. Dezember gestürzt. Die gemäßigten Islamisten, die jetzt Christen und Alawiten umbringen, die sind an der Macht. Also genau die, die da gefeiert worden sind am 8. Dezember vor dem Parlament, die regieren jetzt in Damaskus. Also könnten wir alle heimschicken. Aber da passiert nichts. Im Gegenteil, es sind sogar 600 mehr gekommen aus Syrien, als wie wir abgeschoben haben. Und da passiert nichts. Und das ist, glaube ich, nur eine Augenauswischerei und ein Spiegelfechten vor der österreichischen Bevölkerung.
Hans, wie siehst du das?
So ähnlich, weil es eine typische Ankündigungspolitik und das Schwierige, wenn es so wäre, wenn es ein Gesetz möglich wäre, wo man sagt, okay, die jetzt in der Regierung sind, kündigen was an und machen dann eine Gesetzesvorlage und bringen das Gesetz dann in den Nationalrat und wissen, sie haben die Mehrheit. Okay, aber in dem Fall ist es ja sogar so, dass sie entweder eine Verfassungsmehrheit brauchen, das heißt, sie brauchen zumindest die Grünen dazu. Und das finde ich auch lustig, dass man vor was ankündigt, bevor man mit denen, die man braucht, spricht.
Das stimmt.
Genau. Es ist ja egal, wie, in welcher Konstellation. Es gibt zwar diesen Passus, dass wenn ein Land an seine Grenzen stößt, dann gäbe es diese Möglichkeit, auch laut EU-Recht, dass man den Familiennachwuchs stoppt, der eigentlich ein Menschenrecht ist, den man eigentlich nicht stoppen kann, aber diesen Passus gäbe es. Das muss man aber auch nachweisen, dass man sagt, okay, wann ist man an den Grenzen, weil man argumentiert mit dem Schulsystem, jetzt kommt man drauf, es sind aber doch Klassen leer und die, was man baut hat, braucht man doch nicht alle. Es ist alles ein bisschen so unehrlich, um das so zu sagen, ja, und ärgerlich dadurch, weil wieder ein schaler Beigeschmack bleibt.
Naja, es wird Vertrauen in die Politik wieder verspielt.
Also, auch so, ja.
Es gibt ja genug Österreicher, die noch manchen Politiker was gerne glauben wollen. Es werden zwar immer weniger von Tag zu Tag, aber immerhin glaubt man ja doch, wenn der Bundeskanzler der Republik Österreich sich hinstellt und sagt, wir stoppen den Familiennachzug sofort. Und wenn ich sofort sage, dann heißt das sofort, glaubt man das.
Ja.
Ja. Ist aber nicht der Fall. Also es gibt nach wie vor einen Familiennachzug. Und natürlich muss man auch eine entsprechende gesetzliche Form dazu einbringen. Wir sind in einem Rechtsstaat und so einfach geht das alles nicht. Und wenn es so einfach gegangen wäre in der Vergangenheit, naja, Herbert Kickl war auch einmal Innenminister, ich glaube, der wäre der Erste gewesen, der das gerne durchgeführt hätte.
Und ich glaube, sie hatten damals sogar mit Schwarz-Blau noch andere Mehrheiten. Wenn er ehrlich sich hinstellen würde, dann würde er sagen, ich plane das, dazu benötige ich aber die Zustimmung dieser Partei oder das hängt von dem und dem Fall ab, dass da wird mir glaubhaft bei der EU das und das durchbringen. Dann würde er sagen, okay, aber wie gesagt, sich hinzustellen und sagen, das passiert ab heute, ohne dass es dann irgendwie wirklich passiert, ist generell problematisch und zahlt nicht auf die Glaubwürdigkeit der Politik ein. Ja.
Ja, und es ist auch nur ein Detailproblem des gesamten Asylthemas. Da muss man ja auch sagen, da sind 18.000 Menschen über den Familiennachzug reingekommen. Wir haben allein 112.000 Syrer, ich habe es halt schon gesagt, bei uns, die nicht über den Familiennachzug reingekommen sind. Also wenn man jetzt ehrlich den Zuzug stoppen will, dann müsste man so machen wie Viktor Orban, einen ordentlichen Grenzschutz aufbauen, dass man sagt, wir lassen nur die rein, die wir wirklich brauchen können, die ausgebildet sind, die auch auf unserem Arbeitsmarkt dann auch Erfolg haben und die wir auch wirklich auch versorgen können. Diese Ehrlichkeit findet einfach nicht statt.
Stimmt.
Ja, was macht man jetzt mit denen, die sich illegal jetzt hier bei uns hier aufhalten?
Das Problem ist ja, dass wir... Erstens einmal, Familiennachzug ist ein Menschenrecht. Also ja. ich finde, dass jemand, der legal hier in dem Land lebt, auch das Recht hat, seine Familie nachkommen zu lassen. Noch dazu, wo es dann ja Frauen und Kinder sind. Also wir sagen ja, es kommen am Anfang nur die Männer, die natürlich einmal schauen, dass sie an 2 Jahren da sind und holen dann die Frauen und Kinder nach. Was wir eigentlich gut finden. Alle, glaube ich, gut finden. Aber in diesem luftleeren Raum, in dem wir uns jetzt befinden, ja, keiner weiß. Und es ist ja auch, man tut ja auch einen Menschen, der jetzt in einem Status ist, wo er selber nicht weiß, in welchem Status ist er, kriegt, da kann er seine Familie nachholen. Was sagt er seiner Frau, mit der WhatsApp da täglich? Was sagt er seine Kinder, die er seit 2 Jahren nicht gesehen hat? Muss er wieder zurück? Muss er doch nicht? Es ist alles so luftleer und macht dadurch auch sehr viel Leid mit den Menschen in jeglicher Hinsicht.
Naja, man muss auch sagen, also grundsätzlich jetzt zu dem ganzen Thema, Herr Arsenovic hat schon angesprochen, also welcher Mann lässt seine Familie in ein Kriegsland zurück und geht einmal allein weg, damit er in Sicherheit ist. Also normalerweise ist es eher umgekehrt, dass man mit der Familie flüchtet und einmal eine Sicherheit sucht für die ganze Familie, für die Kinder. Also das ist schon einmal sehr bedenklich, was wir da alles erleben. Das muss man auch einmal grundsätzlich sagen.
Sprich, das ist Wirtschaftsmigration natürlich.
Genau, natürlich ist das Wirtschaftsmigration. Sie haben es jetzt ausgesprochen, was ich meine. Also man versucht hier einmal einen Job zu kriegen, einmal Fuß zu fassen und dann halt den Rest der Familie nachzuholen. Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt. Wenn wir die Menschen reinholen, dann müssen wir uns auch darum kümmern, weil damit die auch eine Schulausbildung haben, dass die Deutschkurse haben, damit sie auch dann eine Chance haben, eine Existenz zu gründen und auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn das aber eine Dimension erreicht, wo wir eben nicht mehr die Schulen haben dazu, eben nicht mehr den Arbeitsmarkt dazu haben.
Das Geld müssen wir
und das
ja auch,
Geld natürlich auch, braucht man auch dazu. Ja. Dann kann das nur scheitern und natürlich kommen dann auch viele auf die falsche Bahn und dann haben wir eben die Situationen von Messerstechern, von Raubüberfällen,
Drogenhändler. Das ist quasi der Dominoeffekt, oder?
Weil natürlich, das ergibt sich dann auch daraus, weil halt auch eine Grundversorgung da sein muss für die, die wir auch integrieren können. Aber da wäre es halt vielleicht ehrlicher zu sagen, wir haben nur eine gewisse Aufnahmekapazität. Die Ungarn machen das radikal, vielleicht machen wir es nicht so radikal, aber dennoch in diese Richtung und haben dann auch die Chance, dass wir hier durchaus wertvolle neue Mitglieder in unserer Gesellschaft gewinnen können.
Aber was macht man jetzt mit denen, die jetzt überhaupt sagen, na, wir wollen das jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht Deutsch lernen oder wir wollen uns jetzt da nicht irgendwie anpassen? Weil es gibt ja natürlich auch ein paar, die sich da wahrscheinlich sich denken, naja.
Naja, wir haben ja diese Parallelgesellschaften in Wien vor allem, auch das ist ja bekannt, auch an den Wiener Schulen, dass hier sehr viele nicht einmal Grundkenntnisse von Deutsch haben. Wie soll das weitergehen? Wie kann das funktionieren? Da scheitert die ganze Gesellschaft daran. Man müsste natürlich hier wesentlich den Druck erhöhen. Oder auch, und das ist halt in unserer früheren Regierung unter Schwarz-Grün schon nicht passiert, wird jetzt auch nicht passieren, dann zu sagen, wenn du dich nicht integrieren willst, dann müssen wir dich abschieben und zurück in deine Heimat bringen. Das wäre ehrlich, anständig auch gegenüber den österreichischen Staatsbürgern, die nicht das Geld verschwenden an jemanden, der sich sowieso nicht integrieren will.
Also einfach geht das nicht, oder?
Nein. Also wir haben das, wenn wir jetzt dieses Thema Asyl aufmachen, und Asyl ist ja nur ein kleiner Bereich des Zuzuges. Ja? Und ich glaube, da sind wir uns ja einig, wenn es einen Asylgrund gibt, das ist ein Menschenrecht, da braucht man nicht diskutieren. Aber es geht natürlich um diesen viel größeren Bereich, wie gehen wir mit Integrationsmaßnahmen um, wie gehen wir mit Zuzug um, was wollen wir steuern, was wollen wir erlauben, was wollen wir nicht erlauben. Und da geht jetzt ein Punkt ins andere. Und ich habe das Gefühl, dem Punkt nähert sich keiner. Also diesem Thema, man geht da immer nur so ein bisschen, man greift dorthin, man dreht da was. Weil nur das Thema Familienzuzug. Wir haben, das wissen wir, öfters Probleme mit jungen Männern, die alleine da sind. Ja? die dann irgendwie Bandenbildung und. Generell, junge Männer neigen dazu, dass sie...
Ja, auch Radikalisierung, ne?
Wurscht, das hat jetzt gar nichts mit einem Land zu tun, aber natürlich, ja, kann man sich vorstellen, ja, das betrifft... So, die aber die Familien da haben, die Kinder da haben, sind dann nicht mehr auf der Straße und treffen sich mit anderen jungen Männern und haben dann blöde Ideen und unter uns gesagt. Das heißt, Familiennachzug hat ja per se was Gescheites für eine Gesellschaft. Können wir nicht angehen, wenn wir an das Problem nicht angehen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man sich dem Thema irgendwie mal ideologisch nähert. Und es man hat dann das Gefühl, die einen sind dann in ihrer Ideologieblase und sagen reflexartig was die anderen dann auch tun. Und das ist sehr schade, weil das Thema hätte sich wirklich eine Lösung verdient und ich sollte schnell kommen.
Naja, was ja die meisten Österreicher schon sehr lange ärgert, ist ja diese Verlogenheit. Also wir hören von jeder Regierung, naja, das geht nicht, also ein richtiger Grenzschutz geht nicht, weil das ist nicht EU-konform und sogar die Ungarn haben ja Probleme, müssen ja auch Strafe zahlen, damit sie ihre Grenze überwachen können, zahlen sie auch wirklich Strafe in einen horrenden Betrag an die EU, ist ja auch völlig verrückt. Und wir müssten das ja dann auch machen, wenn wir einen Grenzschutz aufbauen. Das Zweite ist natürlich auch diese Abschiebungsgeschichte, die läuft ja schon seit 2015. Seit den großen Flüchtlingswellen heißt es, naja, wer hier kriminell wird, wer hier eine Straftat begangen hat, hat das Gastrecht verspielt. Es passiert halt dann noch nichts. Ne?
Also der kommt man dann, sagt zwar was, aber es passiert dann nichts.
Es passiert dann nichts, genau.
Ein Problem ist ja, warum auch die EU, das Image der EU immer schlechter wird, weil würden alle EU-Länder das solidarisch akzeptieren und sagen, okay, wir haben einen solchen Verteilungsschlüssel und das wird aufgeteilt.
Dass man es gemeinsam einfach löst.
Ja, das Strang Thema auch leichter zu lösen. Und ich glaube, Problem. Dann hätte auch jedes Land eine Summe von Menschen, die leicht verkraftbar werden, die vielleicht sogar für den Arbeitsmarkt wichtig wären. Aber das passiert ja nicht, ja, weil da sind nationale Interessen und man hat das Gefühl, da ist die EU zu schwach, um Solidarität von allen Ländern gleichmäßig einzufordern.
Naja, und es gibt auch politische Interessen, manche Parteien überhaupt nicht den Wunsch haben, hier jetzt mögliche potenzielle Wähler der Zukunft wieder in deren Heimatländer zu bringen. Das muss man auch einmal ehrlich aussprechen. Man hat ja hier ein Problem, dass ja auch in den Nationen nicht alle an einem Strang ziehen, sondern auch dagegen gearbeitet wird. Und wir, also dann heißt ja die böse FPÖ oder der böse rechte Flügel der ÖVP, will da die armen Kinder abschieben. Nein, es geht darum, dass straffällige Personen aus Afghanistan, aus Syrien, die hier bei uns Verbrechen begangen haben, dass die zurückgewiesen werden, dass die in einen Flieger gesetzt werden und ein Syrer nach Damaskus wieder gebracht wird. Und um die geht's. Und da wünsche ich mir mal wirklich, dass der Innenminister auch was durchsetzt. Wir hören immer nur das gleiche Blabla in jedem Interview, wo er sagt, ja, und sofort mache ich das und sofort mache ich das. Ja, dann machen Sie endlich einmal bitte. Sie haben alle Möglichkeiten dieser Welt. Also Sie haben einen großen Apparat der Exekutive. Sie können sich einen Privatjet chartern und bringen es diese Leute nach Damaskus. Los geht's. Morgen können wir anfangen.
Also du sagst, das geht dann so schnell, dass man sagt, okay, Herr Innenminister, los geht's.
Er müsste es einmal zeigen. Er müsste einmal auch aktiv sein. Ja. Dieses Reden und dann habe ich meine Legisten, die jetzt ein Gesetz ausarbeiten. Wenn ich das schon höre, dann kriege ich so einen Hals.
Also ich bin schon froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass Recht bleibt und dass es auf einer rechtlichen Grundbasis ist. Und das ist gut so, dass wir in so einem Land leben.
Ist ja auch auf rechtlicher Basis.
Wenn es auf rechtlicher Basis ist, bin ich einverstanden. Aber ich bin schon sehr dafür, dass Gerichte das entscheiden, wer da bleiben darf und wer nicht da bleiben darf.
Naja, es gibt ganz einfache Regeln. Zum Beispiel die drei Afghanen, die türkische Austauschstudentin am Praterstern vergewaltigt haben, die haben 2 Jahre ihre Strafe abgesessen und sind jetzt wieder in Wien unterwegs. Die müssen zurück nach Kabul und sofort sie aus der Haft kommen, in den Flieger und wiedersehen. Aber nicht dann sagen, naja, ist ja wurscht und lassen wir es dann.
Ja, aber das sieht ja die Mehrheit der Gesellschaft so. Ich weiß ja nicht, wer das anders sieht. Das sieht eh jeder.
Es passiert aber nichts.
Ja, aber.
Ja, keiner will es sehen, aber
Innenminister sind ÖVPler und davor war es ein FPÖler. Ich will nur damit sagen, das sind schon hausgemachte Probleme und es betrifft es betrifft Schwarz und Blau, waren die letzten Innenminister. Möchtest du dazu sagen, weil man das immer so ein bisschen unter den Tisch kehrt? Die das nicht zusammengebracht haben.
Wir sind natürlich gleich wieder zurück auf OE24TV, melden uns dann wieder nach einer kurzen Werbepause wieder.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Fellner Live. Mein Name ist Fina Wählern und ich habe hier meine zwei Studiogäste, Richard Schmidt, grüß dich.
Hallo.
Und Hans Arsenovic, einen schönen Tag. Ja, wir diskutieren, wir haben schon über den Familiennachzugsstopp gesprochen. Jetzt widmen wir uns dem Thema Wirtschaft. Also das ist natürlich auch ein ganz großer Brocken. Österreichs Wirtschaft schrumpft weiter und der Wirtschaftsstandort Österreich muss auf jeden Fall gestärkt werden. Was sagt ihr dazu? Wie soll man denn das am besten vorgehen?
Naja, es ist ja so, und Emanuel Böminghaus, ein Wirtschaftsblogger auf X, hat es ganz treffend formuliert, Österreich ist lost. Ja?
Lost.
Also wirklich lost. Man hat hier eine Problematik der Vorgängerregierung übernommen. Man hat in Schwarz-Grün 1 wenig hier jetzt investiert oder die Zukunft gesehen, dass man hier massiv in eine Wirtschaftsbelebung investieren muss. Im Gegenteil, man hat ein Budgetdefizit, ein Budgetdesaster hinterlassen mit 30 Milliarden Minus. Jetzt sollen da 6 Milliarden gespart werden. Mhm. Wir haben heute berichtet, dass es sogar 8 Milliarden sein soll.
Noch mehr,
weil ja im Gegensatz zu der bisherigen Annahme nicht Österreichs Wirtschaft um 0,7% zumindest steigt, sondern um 0,7% sogar sinkt. Also wir haben hier eine Situation, die wirklich dramatisch ist und natürlich auch für die aktuelle Bundesregierung der Spielraum für eine Wirtschaftsbelebung immer enger wird. Ja? Also man hat hier ja keine Möglichkeiten, sich aus der Krise raus zu investieren, wenn man nur mehr damit beschäftigt ist, die Löcher zu stopfen. Und da ist ja eine Katastrophe schon wieder prolongiert, dass man hier jetzt noch einmal alles möglichst niedrig sparen muss und dann die Investitionen der Ministerien, die ja auch verpflichtet werden, massiv einzusparen, sich auch reduzieren und das natürlich auch wieder den privaten Wirtschaftssektor betrifft.
Also man hört einfach nur reduzieren, das ist einfach so einfach.
Reduzieren. Und die große Idee habe ich auch nicht im Regierungsprogramm gefunden. Das ist ja alles schön und gut, dass man jetzt, wie der Herr Wirtschaftsminister sagt, keine Zettel mehr kriegt, wenn man unter 35 Euro konsumiert. Aber ich glaube nicht, dass das die Stahlindustrie irgendwie nach vorwärts bringt. Ich glaube auch nicht, dass das unsere Autozulieferindustrie nach vorwärts bringt, weil man kein Coupon mehr an der Kasse kriegt, wenn man unter 35 Euro konsumiert hat. Das sind so,
ich glaube, das ist das geringste Problem, oder?
Ob Kindergarten.
Ob jetzt ein Bauch, oder?
Also der Herr Schmidt hat in vielen recht. Ja. Das Thema ist natürlich, die Wirtschaft in Österreich schrumpft. Mit den Prognosen, die da sind, sie sind negativ. Quer über alle Bundesländer, ich glaube nur Wien, schafft ein leichtes Plus, wenn man sich das so anschaut. Und das bedeutet natürlich, dass die Herausforderungen noch größer werden. Und dann kommt noch etwas dazu, dass dieser fast zwanghafte Sparzwang, der ja auch da ist, wir müssen sparen, die Konjunktur noch mehr abwürgen wird. Ja? Weil eigentlich wäre es jetzt notwendig, zu sagen, okay, Wirtschaft sinkt, aber jetzt müssen wir sogar Geld investieren, um die Wirtschaft zu beleben. Das Gegenteil passiert, man spart. Und man sieht das jetzt zum Beispiel auch bei den Ministerien. Ja, da wird überall mit dem Rasenmäher drüber gefahren und wird sagen, ihr müsst alle 10-15%, glaube ich, 15% müssen sie die meisten einsparen. Und jeder sagt, ja, verstehe ich, aber nur nicht bei mir. Weil der Innenminister sagt, ich brauche schon mehr Polizisten. Die Sozialministerin sagt, naja, bei den Pensionen und da geht es gar nicht. Die Verteidigungsministerin sagt, na, das beim Heer können wir auch nicht sparen, da müssen wir sogar noch mehr Geld ausgeben. Und in Wahrheit kommen wir nicht auf -15% und da ist ja die Krux. Und dann kommen so Blödheiten, muss ich schon fast sagen, wie der Wirtschaftsminister, der dann sagt, okay, liebe Unternehmer, ihr spart das Papier bei unter 30 Euro, was wirklich lächerlich ist. Ich habe ein Unternehmen und ich muss ja trotzdem die Registrierkasse haben. Der einzige Unterschied, ich gebe den Beleg nicht her, den ich trotzdem habe in meinem Computer. Und die Arbeit ist die Registrierkasse. Aber okay. Und das schuldet
eigentlich spart man ja nur beim Papier, oder?
Ja, nur. Ich spare mir die Papierrolle. Okay, gut. Wenn ihr das zusammenrechnet, macht vielleicht auch was aus. Ja. Und die Papierindustrie, die ich eigentlich fördern will, die schrumpft dann dadurch. Nein, aber in Wahrheit war das natürlich dem Wirtschaftskammer-Wahlkampf, der zur selben Zeit gerade stattfindet. Übrigens heute werden gerade die Wirtschaftskammer, zählt gerade aus. Wir haben die ersten Ergebnisse aus den Bundesländern.
Das kannst du berichten.
Ja, kann ich berichten. Und ich kann euch sagen, dass das, wenn das das Ziel war vom ÖVP-Wirtschaftsbund, ehemaligen Generalsekretär und jetzt Wirtschaftsminister, dass er da dem Wirtschaftsbund da Wahlkampfhilfe leistet, dann ist er ordentlich daneben gelegen. Weil es schaut so aus, wie wenn der Wirtschaftsbund der größte, also der ÖVP-Wirtschaftsbund der größte Verlierer dieser Wirtschaftskammerwahl ist. Und da hat er keinen guten Dienst geleistet. Also keine mutigen Visionen, dass ich sage, okay, wie kann ich ein Land vorwärts treiben? Was sind die Investitionen, die ich jetzt angehen kann? Wie baue ich das Land um? Wo möchte ich wirklich? Und es sind andere Herausforderungen. Ich habe ja nicht nur die Digitalisierung. Ich habe ja nicht nur die Klimakatastrophe, die da ist. Ich habe dann noch einen Präsidenten, der jetzt auch noch Zollkriege beginnt und die Industrie noch einmal in Österreich treffen wird, weil wir sind, neben Deutschland ist Amerika das zweitwichtigste Exportland für uns. Zölle auf Stahl und so weiter trifft die Föst. Ja. Und statt, dass ich mich da hinsetze und sage, wie schauen da meine Visionen aus, was könnte ich machen, wie könnte ich neue Absatzmärkte vielleicht finden statt Amerika, wie kann ich dort gescheit Geld investieren, sage ich, wir lassen die Papierrollen weg für die Eisgeschäfte.
Ja. Es ist ja also man muss ja auch,
lächerlich, ja.
Der Herr Arsenovic hat da absolut recht, aber man muss auch zwei Wochen zurückgehen zur Präsentation des Regierungsprogramms und ein derart visionsloses Papier habe ich noch nie vorher von einer Bundesregierung gesehen. Ich bin schon lang genug im Geschäft. Diese 211 Seiten, da ist überhaupt kein Leuchtturmprojekt dabei. Die Neos sind ja auch angetreten und haben gesagt, wir präsentieren ein Leuchtturmprojekt für Österreichs Wirtschaft. Also es gibt weder eine Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Wien und München oder Wien und Budapest. Es gibt kein KI-Cluster jetzt im Großraum Wien oder St. Pölten, der da finanziert oder zumindest eine Anstoßfinanzierung vorhanden wäre.
Genauso.
Es gibt keine Kraftwerke.
Wo sind wir die Herausforderung, dass wir wollen die Nummer 1 bei den Startups
genau.
Werden. Wir wollen, nicht keine Ahnung, in der Alternativenergie, wo so ein Markt sich gerade auftut. Ja.
Nur bla bla und Ankündigungspolitik, kein konkretes Projekt
also vorhanden. Also eher Wischiwaschi, oder wie kann man
das sagen? Wischiwaschi, Hutri-Wutri, einer Übergangsregierung, die es eh nicht lange geben wird, weil sie sich wahrscheinlich, und das ist zu befürchten, dass wir Österreicher noch einmal die Notleidenden sind, wenn es darum geht, dieses Budget nämlich durchzubringen, mit jetzt 8 Milliarden, die fehlen, wird es zu einem Defizitverfahren der EU kommen. Das ist ganz unausweichlich und ich glaube, die SPÖ spekuliert auch schon damit, weil dann kann man ganz viele andere Grauslichkeiten dann noch durchbringen, wenn dann ein EU-Defizitverfahren ist und das als absolut unabänderbar reinbringen, wie eine Vermögensteuer, die dann vielleicht reinkommt, eine zusätzliche Grundbesteuerung. Also alles das, was die SPÖ eigentlich heimlich ja schon in den ersten Verhandlungsrunden drinnen haben wollte, das könnte man dann reinbringen. Also das ist dann schon, und dann zerreißt diese Koalition sowieso.
Ich sage jetzt was sehr Unkonventionelles. Ich glaube, dass ein Defizitverfahren uns helfen würde. Erstens einmal, was bedeutet
ein Defizitverfahren?
Ein Defizitverfahren bedeutet ja nur, wenn man eine gewisse Grenze des Überschuldung überschreitet, 3% gibt die EU vor, des Bruttoinlandsproduktes, wenn man mehr als 3% hat, langfristig und keinen Plan hat, dass man wieder drunter kommt, dann kann die EU sagen, okay, ich schicke dir Menschen hin, die beim Budget unterstützen. Und es ist im Moment so, dass 8 Länder in Europa so ein Verfahren haben. Und das ist nicht einmal das Schlechteste. Weil wenn ich das habe, kommen Leute und sagen, habt ihr euch das angeschaut, schaut euch das an und. Und ich habe nicht mehr diesen Druck, dass ich mit den Schulden, in dem Fall diese 6, wo wir reden von 8 Milliarden, innerhalb von einem Jahr runterfahren muss. 8 Milliarden innerhalb von einem Jahr runterfahren bedeutet, die Konjunktur noch einmal abwürgen. Ja. Und das wäre wirklich jetzt das Schlechteste. Da wäre es 100-mal gescheiter, dass ich sage, okay, teilen wir das auf ein paar Jahre auf. Schau mal, dass die Kurve ein bisschen flacher wird mit dem Zurückfahren, weil sonst erwürgen wir die Wirtschaft, die Konjunktur genau in dem Moment, wo sie vielleicht jetzt wie ein zartes Pflänzchen beginnt wieder zu wachsen.
Ja, aber also, die Gründerväter dieser Republik haben ja das erkannt in den 50er Jahren. Jetzt komme ich wieder zurück in die Historie. Mhm. Aber die haben das erkannt, dass sie nur mit Großbauprojekten den Arbeitsmarkt irgendwie in den Griff kriegen und die Arbeitslosigkeit beenden können, wieder zu einem Wohlstand zu kommen in Österreich. Und das hat wirklich geholfen.
Ich glaube auch, dass der Staat Verpflichtung hat, in schweren Zeiten besonders zu investieren, besonders Infrastrukturprojekte zu machen. Genau. Bin ich voll dafür. Und das passiert jetzt gerade nicht, sondern genau das Gegenteil.
Und wir haben die Perversion, die wir täglich erleben in dieser Bundesregierung. Einerseits, nur um ein Beispiel zu nennen, sagt das Verteidigungsministerium, wir bestellen neue Raketen um 4 Milliarden Euro, erst 2028, also eher ein bisschen später. Andererseits weiß man genau, dass dieses Ressort 116 Millionen Euro einsparen muss. Also einerseits tut man so, wie wenn das Geld abgeschafft wäre, andererseits weiß man ganz genau, wir können uns jetzt nicht einmal die Sanierung der Kasernen leisten. Also,
und erschwerend kommt dazu...
Da werden die Bürger verarscht bis zum geht nicht mehr.
Erschwerend kommt dazu, dass natürlich der neue Präsident über dem auf der anderen Seite des Atlantiks natürlich jetzt einerseits mit seiner America-First-Politik Drohungen, meint das ernst, meint das nicht ernst, mit dem Zollkrieg, den er jetzt auslöst, ja, es ist ja nicht nur Kanada und Mexiko, es betrifft ja China und Europa jetzt auch, ja, in vielen Dingen. Wein zum Beispiel, ganz schrecklich.
Oder Champagner, ja,
Champagner
bitte.
Ganz arg. Nein, aber ernsthaft, ja, es betrifft ja auch Stahl und Aluminium. Und, da jetzt, und ich möchte noch eins dazu sagen. Und es ist ja nicht nur, dass er einen Zollkrieg vor dem Zaun bricht, sondern er macht ja was anderes. Er sagt, Moment, und wir werden uns zurückziehen mit der Verteidigung, also in der NATO. Das heißt, liebe Europäer, ihr müsst euch jetzt selber verteidigen, Ukraine. Und das heißt, er zwingt damit auch die europäischen Länder, die Ausgaben, Militärausgaben zu erhöhen, in einer schweren defizitären Phase, wo sie eh alles sind. Das heißt, das kommt ja noch erschwerend dazu, dass neben dem Zollkrieg die europäischen Länder noch einmal Budgetdefizits aufnehmen müssen und sagen, ich muss jetzt mehr für Militär ausgeben, wo man sogar schon überlegt, das Defizit-Spending-Verfahren auszusetzen, dass man sagt, für Militärausgaben gilt das nicht. Deutschland passiert es ja gerade, wir wissen
schon,
das.
Aber wir müssen da ganz kurz noch zu den Fakten zurückkommen. Also,
waren ja Fakten,
oder? So ungefähr. Also okay. Ungefähre, beinahe Fakten. Also wir wissen, und das ist wirklich Faktum, dass jetzt schon die europäischen NATO-Armeen konventionell besser gerüstet sind als wir Russland. Also wir haben hier eine konventionelle Rüstung, die der russischen weit überlegen ist. Jetzt noch einmal 800 Milliarden zu investieren, ist schön und gut, aber es wird nichts bringen, weil wenn der erste russische Panzer, wie das ja jetzt momentan jetzt überall propagiert wird, über die polnische Grenze fährt, werden wir eher einen Nuklearkrieg haben. Und da haben wir 290 Atomsprengköpfe in Frankreich und 200 in Großbritannien. Also wir, wie oft wollen wir uns nur austauschen? Das Geld da investieren in was uns in der Wirtschaft und unsere Kinder überhaupt nichts bringt, wenn irgendwo ein Panzer oder 200 Panzer mehr rumstehen. Bringt null.
Wir haben ja noch ein anderes Problem unter Anführungszeichen, und deswegen macht ja der Trump in Wahrheit das alles, weil ich glaube, der größte Rüstungskonzern von Deutschland ist Platz 35 weltweit und ist der größte in Deutschland. Das heißt, de facto ist jede Ausgabe in Rüstung fließt irgendwo zu amerikanischen Firmen, direkt oder indirekt, weil irgendwelche Teile, egal in jedem Flieger, in jedem Panzer
sind. Ja, Rheinmetall profitiert auch davon.
Ne? Rheinmetall ist, glaube ich, an Platz 35.
Die machen schon jeden Tag einen Champagner.
Aber auch die haben amerikanische Komponenten. Das heißt, der Trump aus seiner Sicht sagt, okay, wenn die Europäer mehr Geld ausgeben für Rüstung, dann profitiert die amerikanische Industrie, weil wir sind ja sehr stark in der Rüstungsindustrie. Das nächste ist, dass wir gar nicht die Kapazitäten das haben, zum Beispiel Panzer zu bauen. Polen wollen jetzt aufrüsten, die rüsten extrem auf. Die müssen jetzt Panzer in Südkorea kaufen, weil am europäischen Markt so eine Produktion gar nicht da wäre, ja, Leopard und so weiter. Also das kommt nur dazu und diese amerikanischen Komponenten in der Rüstung sind.
Aber man sieht ja, was diese Massenpsychose schon an wirklichen Auswirkungen, skurrilen Auswirkungen hat. Das ist ja schon lächerlich, ja.
Ja, wir sind natürlich gleich wieder zurück auf OE24TV. Jetzt geht's in eine kurze Werbepause.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Ja, willkommen zurück zu Fellner Live. Fina WLAN hier im Studio und meine Studiogäste sind hier Richard Schmitz und Hans Arsenowitsch. Wir haben ja schon heiß diskutiert über den Familiennachzugstopp, natürlich um die Wirtschaft generell hier in Österreich, natürlich auch über den Zollkrieg von US-Präsident Donald Trump. Und jetzt widmen wir uns noch einem wichtigen Thema. Bald ist es ja soweit, am 27. April, da finden ja die Wien-Wahlen statt. Meine Herrschaften, was wird da auf uns zukommen? Wie geht's weiter?
Ich freue mich ja schon auf die nächsten Umfragen, die jetzt kommen werden, weil dann ja natürlich schon eingepreist ist, was die ersten Wochen der Bundesregierung, wir haben ja da eine SPÖ-Beteiligung und wir haben auch einen Bürgermeister der Stadt Wien, der Sozialdemokrat ist, wie sehr das, um es jetzt zynisch zu formulieren, Bürgermeister Michael Ludwig die Performance von Andreas Babler hilft. Ja? Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Pensionisten in Wien besonders begeistert sind, wenn sie hören, dass sie 264 Euro mehr zu zahlen haben zum Krankenversicherungsbetrag. Das sind schon ein paar Mahlzeiten zum Mittagessen am Wochenende, wenn man zum Wirten geht, wenn man sich das überlegen, wie man das wieder einsparen kann. Also so rosig geht es unseren Pensionisten und Senioren wirklich nicht, dass man denen einfach 264 Euro im Maximalfall wegnimmt. Im Minimalfall sind es 150 Euro. Also das ist schon eine ziemliche Sauerei. Und das hat ein Sozialdemokrat mit unterschrieben. Andreas Babler. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sehr das regional sich dann niederschlägt, aber es ist schon zu befürchten, dass das auch der Wiener SPÖ schaden könnte.
Ja, die Wiener SPÖ hatte vorige Woche eine Clubklausur. Und das Interessante ist, wer war nicht dort? Andreas Babler war nicht dort. Ja, aber bisher war es natürlich üblich, dass es, einerseits, sie haben es oft im Burgenland gemacht, da war auch der Landeshauptmann aus Burgenland da.
Aber,
Babler war nicht, was total ungewöhnlich ist. Also das heißt, die Wiener SPÖ sagt schon, lieber Andi Babler, du holst dich bitte aus Wien zurück, aus dem Wahlkampf. Schau, dass wir die da nicht sehen, weil du schadest uns nur. Und das ist offensichtlich so. Und
soll er sich eher bedeckt halten oder wieder auf
Ja, soll sich einfach da zurückhalten und soll da nicht großartig auftauchen. Mhm. War übrigens auch schon im Landtagswahlkampf im Burgenland so. Da war der Andi Babler ja auch nicht im Burgenland. Genau. Und ich glaube, der Tosco hat auch gesagt, du, hier die Grenze vom Burgenland, die übertrittst du nicht.
Ja, die zwei wären auch nicht mehr beste Freunde, glaube ich.
Okay. Ja. Und die SPÖ hat natürlich ein sehr hohes Niveau. Also sie haben über 40% bei der letzten Wahl gehabt. Schwierig zu halten. Ja. Mit den ganzen Problemen, die jetzt da sind, auch mit den wirtschaftlichen Problemen. Und das Wien-Budget ist eigentlich noch viel schlimmer wie das Bundesbudget, nämlich in Verhältnis gebracht. Ja. Weil da reden wir fast von 30% des Gesamtbudgets Neuverbindlichkeiten. Defizit, ja. Also richtig. Also da wird der Spielraum noch geringer, weil Wien kann ja nicht einfach neue Steuern einführen, weil sie sind ja abhängig vom Finanzausgleich, was auf Bundesebene passiert. Das heißt, auch da sehr viel Schwierigkeiten. Ich glaube auch, dass deswegen auch neben dem Grund, dass man geglaubt hat, es gibt eine blau-schwarze Regierung, deswegen hat man ja die Wahlen vorgezogen von Oktober bis April, aber der zweite Grund war auch sicher, dass im Sommer dann die Budgetzahlen da wären und man hätte ein Budget beschließen müssen. Und da ist es, glaube ich, den Roten nicht unrecht, dass das vor dem Datum gewählt wird, weil diese Zahlen werden sicher nicht gut sein. Also bin ich mir sicher, dass das der zweite wichtige Grund war. Dann haben wir die ÖVP, die 2020 am Höchststand, damals diese Kurz-Euphorie, die da war, jetzt sich halbieren wird, laut den Umfragen. Okay. Und interne Streitereien da sind. Der Obmann der Wiener ÖVP, Karl Marer, versucht dauernd ins blaue Publikum hinein zu fischen, ja, mit dem er jetzt Slogans erfunden hat wie Kali statt Kalifat und Wiener Blut vergießen tut nicht gut. Also wirklich Dinge, die deren Kickl nicht eingefallen wären.
Das heißt, er möchte FPÖ-Wähler jetzt da irgendwie heran.
Wird ihm aber nicht gelingen, weil die Leute gehen zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Ich habe gehört, dass wieder Teile davon jetzt deswegen einstampfen musste, weil eben dann der Widerstand innerhalb der eigenen Partei schon so groß war. Es gibt natürlich viele christlich-soziale, bürgerliche Wirtschaftsleute, die sagen, bitte hör mal auf mit diesem Blödsinn. Ja, das heißt, spannende Rahmenbedingungen. Die FPÖ, wenn die Großwetterlage so weitergeht, werden sich sicher verdoppeln, weil die haben natürlich das Gegenteil gehabt. Die waren am niedrigsten Stand in Wien. War natürlich 2020 genau zum schlechtesten Zeitpunkt für sie die Wahl. Und in dem Umfeld wird es sehr interessant, wie Wien ausgeht und wie vor allem auch einzelne Bezirke ausgehen. Ja.
Ich muss da auf die erwähnte Clubklausur noch einmal zurückkommen. Okay. Es war ja wirklich herzlich, wirklich amüsant ja schon, dass die Wiener SPÖ das Erinnerungsvermögen ihrer Wähler auf genau 5 Jahre ansetzt. Insofern, ich habe das jetzt zum dritten Mal erlebt, dass die Behübschung des Donaukanals als Clubklausur-Event präsentiert worden ist. Es ist schon 2020 und 2015 ebenso präsentiert worden. Dazwischen war dann gar nichts. Ja.
Also es ist nichts Neues im Prinzip.
Es ist überhaupt nichts Neues. Aber man rechnet auch damit, dass der SPÖ-Wähler offenbar nach 5 Jahren alles vergisst. Und ich kann es ihm immer wieder zeigen. Mhm. Es ist wurscht, weil dann machen wir es halt nur einmal. Es kommt da wieder nichts raus, weil der Donaukanal ein Entlastungsgerinne ist und dementsprechend betoniert ist und schwierig zu behübschen ist. Aber wir probieren es halt wieder. Und das zeigt halt so viel, dass auch da, wir haben es ja bei der Bundesregierung heute schon angesprochen, auch da die großen Visionen fehlen für Wien, dass man hier wirklich einmal ins Eingemachte geht und sagt, wir machen einen KI-Cluster, eine zusätzliche Mechatronik-Ausbildung in Wien, dass man auch mit einem Autobauer redet, dass man wieder Aspern wieder belebt als große Zentrale für eine Autowirtschaft oder Autozulieferwirtschaft. Also das fehlt alles total. Man hat hier dann klein, man macht dann ein bisschen Blumen am Donaukanal und hofft, dass in 5 Jahren dann der Wähler wieder vergessen hat. Und das ist einfach keine große Politik. Und natürlich in dieser Gemengenlage, in dieser Melange, die wir in Wien haben, mit Sicherheitsproblemen, mit ungezügelter Zuwanderung, absolut. Ein Sozialsystem, das lasch kontrolliert wird, da fischt natürlich die FPÖ. Und da wird die FPÖ, weil Sie gesagt haben, verdoppeln, die waren auf 7%. Also ich glaube eher, dass sie verdreifachen werden.
Ja, kann sein. Und natürlich
verdreifachen?
Ja, auf 22%.
Und was noch fehlt, wir hatten jetzt schon im März Temperaturen bei 25 Grad. Also egal, ich will jetzt gar keine Klimadiskussion anfangen, aber die Hitze in der Stadt kommt wieder. Die Vorbereitung hier passiert fast gar nicht. Und auch die Möglichkeiten, hier neue Arbeitsplätze zu schaffen, lässt man auch komplett aus.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt das Fellner Live hier mit Richard Schmidt und Hans Arsenovic. Wir melden uns dann wieder zurück. Es geht jetzt in eine Werbepause.